für den Fall, dass du einmal zu Hagenbeck in den Tierpark kommen solltest, will ich dir einen Tipp geben. Vergiss auf keinen Fall, dir Nepali anzusehen. Wenn du diesen schönen, klangvollen Namen hörst und nicht weißt, wer damit gemeint ist, wird es dir sicherlich ganz ähnlich gehen, wie es mir vor vielen Jahren erging, als ich ihn zum ersten Mal begegnete. Ich erwartete, dass dieser Name zu einem kleinen, zarten Tier gehörte und war darum ganz verblüfft, als sich herausstellte, dass das Tier mit diesem wohlklingenden Namen ein gewaltiger Koloss von einem Panzernashorn war. Aus Nepal, dem wilden, dicht bewaldeten indischen Bergland am Fuß des großen Himalaya-Gebirges, stammte dieses Nashorn. Daher hatte es seinen Namen bekommen, Nepali. Genau genommen müsste ich mich allerdings etwas anders ausdrücken. Ganz genau genommen müsste ich nämlich sagen, dass du dir das Panzernashorn Nepali 2 ansehen solltest. Jenes Nashorn Nepali nämlich, dessen Namen ich vor vielen Jahren im Sommer 1930 zum ersten Mal hörte und das ich dann 25 Jahre lang gekannt habe, lebt heute nicht mehr. Es ist im Jahre 1955 eines Nachts still und gänzlich unerwartet auf seinem Strohlager gestorben. Das Herz, so sagte der Tierarzt, hatte nicht mehr arbeiten wollen, es war krank und schwach geworden und am Ende im Schlaf einfach stehen geblieben. Es war wirklich ein großes Glück, dass es Hagenbeck 2 Jahre später gelang, noch einmal ein solches Panzernashorn zu bekommen, eben jene Nepali 2, die heute im Tierpark zu sehen ist. Die erste Nepali, von der ich eben erzählte, war nämlich im Verlauf der Jahre, die sie bei Hagenbeck lebte, allmählich eine wahre Berühmtheit geworden. Es hat Leute gegeben, die von weit her nur deshalb nach Hamburg kamen, um dieses Tier einmal zu sehen. Nein, nein, nicht etwa, weil es so lange in der Gefangenschaft ausgehalten hat. Aber wenn es danach ginge, hätten andere Panzernashörner, die in früheren Jahrzehnten 40 und 50 Jahre lang in zoologischen Gärten lebten, noch viel berühmter sein können. Nepalis Berühmtheit lag vielmehr darin, dass die Panzernashörner in den letzten Jahrzehnten überaus selten geworden sind. Es mag auf der ganzen Erde vielleicht noch 4 oder 5 oder 6 solcher Panzernashörner in zoologischen Gärten geben. Und in der Freiheit, so schätzt man, mögen es vielleicht so an die 280 Panzernashörner sein, die irgendwo versteckt in den dichtesten und entlegensten Dschungeln Indiens noch leben. Mehr nicht. Denn es ist nun einmal so, die Panzernashörner sterben aus. Und Nepali war eines von den letzten, die wir Menschen noch einmal anschauen und bewundern können. Wer weiß, vielleicht wird es in wenigen Jahrzehnten schon kein einziges mehr geben. Dann werden wir diese gewaltigen Tiere nur noch auf Bildern sehen und allenfalls noch mal hier und da eins ausgestopft in einem Museum bewundern können. Ich habe Nepali, sie war übrigens ein Nashornweibchen, eine Nashornkuh, in den langen Jahren, die sie im Tierpark lebte, oft und gern besucht und jedes Mal andächtig vor ihrem Gehege gestanden. Und zwar nicht etwa, weil sie irgendetwas Aufregendes vorgehabt hätte, also vielleicht umhergetobt wäre oder sich sonst irgendwie durch große Lebhaftigkeit interessant gemacht hätte. Ach nein, wer bei Nepali auf so etwas wartete, der wurde ganz bestimmt enttäuscht. Stundenlang konnte sie auf einem Fleck stehen oder liegen oder unter der warmen Mittagssonne in ihrem Wasserbecken vor sich hin dösen. Und wenn sie wirklich einmal langsam und bedächtig bis dicht an den Graben herankam, der sie von den Besuchern trennte und das Riesenmaul aufriss, damit ihr Brotstücke hineingeworfen wurden, so war das für sie schon eine Glanzleistung, denn Nepali war dumm. So herzlich dumm, dass sie in all den vielen Jahren, die sie im Tierpark lebte, nicht einmal gelernt hat, ihren Wärter von anderen Menschen zu unterscheiden. Nun ja, wer solch ein mächtiger Koloss ist, mit einer Haut so dick, dass sie in Falten und Wülsten wie in Panzerplatten um den Körper herumliegt, der hat ja auch keinen Feind zu fürchten und kann es sich leisten, dumm zu sein und stumpfsinnig durch die Welt zu dösen. Denn sie, selbst der stärkste Tiger, der mit knurrendem Magen im Dunkeln der Nacht auf Jagd auszieht, würde sich hüten, dieses Untier anzugreifen. Wie ein Nichts würde er abgeschüttelt oder von dem wuchtigen Horn beiseite geschleudert und dann unter den mächtigen Füßen zerstampft. Ja, und wenn's der Tiger nicht mal wagt, wer bleibt dann noch, um das Panzernashorn anzugreifen? Du meinst der Elefant? Vielleicht, weil der doch auch in den Dschungeln Indiens lebt und dem Panzernashorn auf den engen Dschungelpfaden leicht einmal begegnen könnte, und du möchtest wissen, wer dann wohl bei einem solchen Kampf der Stärkere wäre? Weißt du, wenn du so fragst, dann muss ich zuerst einmal eine Gegenfrage stellen. Die nämlich, warum denn wohl überhaupt so ein Elefant ein Nashorn angreifen und mit ihm kämpfen soll? Er hat ja gar keinen Grund dazu. Sie, Tiere, machen es doch nicht so wie Straßenjungen, dass sie aus lauter Freude an einer Prügelei übereinander herfallen, nur um mal eben festzustellen, wer von ihnen mehr Kräfte hat und der Stärkere ist. Nein, solche Art von Kämpfen gibt es im Tierreich nicht. Es sei denn, dass junge Hunde, Katzen oder Bären einmal miteinander spielen und toben und umherrangeln. Sonst aber haben Kämpfe im Tierreich stets einen sehr ernsten Grund. Zum Beispiel kann es bei den Wölfen darum gehen, wer das Rudel anführen soll. Oder es kann sein, dass zwei Rehböcke um den Besitz eines Weibchens kämpfen oder dass eine Raubkatze oder eine Eule ein Tier überfällt, um es zu fressen, eben weil sie Hunger hat. Oder schließlich, dass ein Tier meint, es sei in Gefahr oder es drohe seinen Jungen irgendein Leid und dass es aus diesem Grunde kämpft, um sich und seine Kinder zu verteidigen. Und in jedem dieser Kämpfe geht es dann auf Leben und Tod. Einen solchen Kampf aber, bei dem es ums Letzte geht, den fängt man nicht mutwillig an. Den beginnt man nur, wenn es wirklich nicht anders geht, so wie wohl selbst der größte und hungrigste Löwe zögern wird, bevor er einen starken Büffel angreift. Sicherlich wird er vor so einem Angriff erst noch einmal Umschau halten, ob er nicht ein schwächeres Beutetier schlagen kann, eine Antilope etwa oder ein Zebra, bei dem er selbst nicht so sehr in Gefahr kommt, wenn er es überfällt. Ja, und wenn das alles stimmt, dann überlege nun einmal, welchen Grund wohl ein Elefant haben sollte, ein Panzernashorn anzugreifen. Er ist ja doch kein Raubtier, sondern ein ebenso friedlicher Pflanzenfresser wie das Nashorn selbst und ernährt sich genau wie dieses vom Laub der Büsche und der niedrigen Bäume und von den Schösslingen des Bambusrohrs. Nein, wirklich, er hat gar keinen Grund, mit ihm zu kämpfen. Und er tut es auch nicht. Ganz im Gegenteil. Der Elefant geht dem Nashorn sogar aus dem Wege, wo er nur kann. Und wenn er irgendwo ein Nashorn wittert, macht er bestimmt sofort kehrt und zieht davon. Dieses Unbehagen vor dem Panzernashorn ist ihm angeboren. Schon die ganz kleinen Elefanten, die noch nie einem solchen Untier begegnet sind, zeigen es, wenn sie im Dschungel Witterung von einem Nashorn bekommen und rennen fort. Und ich glaube, das ist gut so, denn sie gerade dadurch, dass das Nashorn, wie ich schon sagte, so gar keine Feinde unter den Tieren hat, kann es unter Umständen gefährlich werden, ohne eigentlich bösartig zu sein. Ja, und das hängt wiederum mit seiner Dummheit zusammen. Sieh, wer so stark ist wie ein Panzernashorn, der braucht natürlich nicht, so wie die schwachen Tiere, dauernd darauf zu achten, ob auch nicht von irgendwoher ein Feind herangeschlichen kommt, der es töten und fressen will. Hasen, Mäuse, Rehe, Antilopen, Spatzen, Rebhühner und Frösche, sie alle müssen immer horchen und Umschau halten und wittern und mit wachen Sinnen auf ihre Umgebung achten. Das Panzernashorn aber hat es nicht nötig, in dieser ständigen Angst zu leben. Es trottet meistens stumpfsinnig dösend durch die Gegend. Eben, weil es sich das leisten kann. Guckt nicht rechts und nicht links und achtet kaum auf das, was ringsumher vorgeht. Und darum ergeht es ihm dann immer wieder ganz genau so, wie es uns ergeht, wenn wir unaufmerksam sind und irgendwo im Tram dahin bummeln. Es erschrickt nämlich plötzlich über irgendetwas, was unbemerkt und natürlich ohne jede böse Absicht dicht herangekommen ist und nun seinen Weg kreuzt, so wie ja auch wir zusammenfahren, wenn plötzlich ein Auto dicht an uns vorübersaust, auf das wir nicht geachtet haben. Tja, und dann tut das Nashorn in solchen Augenblicken genau das Gleiche wie wir. Obwohl das gar nicht zu all seiner Kraft und Stärke passt. Es macht nämlich in seinem Schreck einen ängstlichen Sprung zur Seite und rast dann prustend und schnaufend davon, kopflos durch dick und dünn, immer geradeaus wie ein Tank, der durch den Urwald bricht. Und wer ihm dann bei dieser Flucht im Wege steht, der wird unfehlbar angerempelt und umgerannt und vielleicht sogar, weil das Nashorn meint, dass das nun der böse Feind wäre, der ihm etwas tun will, blind, wütig angegriffen und aufgespießt und zertrampelt. Na, und nun, nachdem ich dir das erzählt habe, wirst du sicherlich verstehen, warum die Natur es selbst dem stärksten Elefanten eingegeben hat, vorsichtshalber umzukehren und sich davon zu machen, sobald er ein Nashorn wittert. Er will es auf den Zusammenstoß mit diesem schreckhaften und in seiner Schreckhaftigkeit so gefährlichen Untier gar nicht erst ankommen lassen. Ja, und da also selbst die großen Elefanten den Panzernashörnern vorsichtig aus dem Wege gehen, könnten diese Tiere nun eigentlich ein beschauliches und ganz und gar gefahrloses Leben führen, wenn der Mensch nicht wäre. Früher war auch er im Vergleich zu diesem Koloss ein schwaches, erbärmliches Wesen, um welches sich kein Panzernashorn ernsthaft zu kümmern brauchte. Dann aber erfand dieser Mensch das Gewehr, mit dem er aus sicherer Entfernung selbst die größten und gefährlichsten Tiere töten konnte. Und von dem Augenblick an ging es dann bergab mit den Panzernashörnern, den Riesen des indischen Urwalds. Sie wurden weniger und immer weniger und sind allmählich dem Aussterben nahegekommen. Gewiss, die letzten, diese vielleicht 280 Nashörner, welche es heute noch geben mag, stehen unter Naturschutz. Und die Waldgebiete, in denen sie leben, werden ständig überwacht. Aber sagt, wer will ernsthaft kontrollieren, wo und wann in den riesenweiten Dschungeln und den undurchdringlichen Urwäldern Indiens mal ein heimlicher Schuss fällt und wieder mal ein Nashorn erlegt wurde. Und so wird denn trotz aller Verbote auch jetzt noch eins nach dem anderen weiterhin heimlich abgeschossen. Wilderer sind es, die diesen letzten Nashörnern nachstellen. Wilderer, die sich durch keine Strafe abschrecken lassen, weil nämlich der Verdienst, den sie durch den Abschuss auch nur eines einzigen solchen Nashorns haben, sie mit einem Schlage zu einem reichen Mann macht. Sie wollen das Horn dieses Tiers. Das Horn und sonst nichts weiter. Denn dieses Horn, zu Pulver zerstoßen und zu Pillen verarbeitet, gilt in China als eine Wundermedizin gegen das Altwerden. Riesenpreise werden dafür bezahlt. Denn sag selbst, was nützen dem reichsten Mann dieser Erde all seine Schätze und all sein Geld, wenn er alt und krank wird und sterben muss? Gar nichts nützen sie ihm, denn nichts von alledem kann er mitnehmen. Und so gibt es denn auch heute noch viele Chinesen, die bereit sind, ihr Geld für solche Wunderpillen auszugeben, welche sie vor den Krankheiten und den Schmerzen des Alters und vor dem Tode schützen sollen. Und Sie, wo solche großen Summen für eine Medizin gezahlt werden, da finden sich dann natürlich immer wieder Jäger, die alles dran setzen, ein solches Nashorn zu erlegen. Und so wird denn das traurige Schicksal dieser letzten Nashörner, welche es heute noch in den Dschungeln Indiens gibt, kaum aufzuhalten sein. Sie werden eines nach dem anderen unter den Kugeln der Wilderer sterben. Nur nicht so sanft und friedlich, wie es Nepali beschieden war, die der Tod still und leise mitten im Schlaf davonholte.